Die Racer Couch, der Motorrad-Podcast. Episode 7. Mentales Training ist mehr als nur ein Nice to Have. Mit Thomas Graf.
Hallo Thomas, willkommen auf der Racer Couch. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute eine Podcast-Episode zusammen aufnehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du alles zu berichten hast, weil wir kommen aus einigermaßen ähnlichen Richtungen, könnte man sagen. Du bist Sportpsychologe und machst auf dem Gebiet einiges Interessantes. Und bist aber auch Motorradfahrer, hast du mir erzählt. Und gerade genau, deswegen ist es natürlich besonders spannend. Stell dich sehr gerne den Zuhörern mal vor. Sag mal, was du machst, welches Motorrad du fährst, wie lange du schon fährst und so weiter.
Sehr gerne, ja. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, Steffi, dass ich da sein darf, auch der virtuellen Racer Couch. Mein Name ist Thomas, bin 33 Jahre jung und alt, bin, wie schon angesprochen, von Beruf Sportpsychologe. Lebe und arbeite in Österreich, da eigentlich quer übers Land verteilt, sozusagen auch sehr, sehr viel virtuell. Ich bin, wie der Steffi schon gesagt hat, auch begeisterter Motorradfahrer. Ich habe mit 18 damals den Führerschein gemacht, schon nach Moped-Erfahrung und kleinen Motorrad-Erfahrung. Dann ein bisschen pausiert mit dem Studium und fahre jetzt wieder intensiver seit 6 Jahren Motorrad. Habe ein altes Mädchen in meiner Garage, eine 24 Jahre alte Ducati Monster, die ich sehr, sehr lieben gelernt habe und noch immer sehr, sehr liebe nach vielen tausenden Kilometern, die wir abgespult haben mittlerweile. Deswegen bin ich auch dann aufmerksam geworden, natürlich auf dich, auf die Racer Couch, auf das ganze Thema, weil genau sich das einfach total gut ergibt, weil wir, wie du schon gesagt hast, in einem ähnlichen Bereich arbeiten und von dem her können wir da beide ja ganz, ganz viel mitbringen und ja, ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen austauschen können und ja, hoffentlich auch was Interessantes dann für die Zuschauer und Zuschauerinnen liefern können.
Ja, ich bin mir ganz sicher, weil wir werden auch über viele verschiedene Sportarten sprechen. Ne? Viele von den Zuhörern sind ja sicherlich nicht nur in Anführungsstrichen Motorradfahrer, sondern vielleicht Rennradfahrer, Golfspieler oder vielleicht gibt es noch andere coole Beispiele. Von daher denke ich auch grundsätzlich sehr interessant, weil bei einer Sache sind wir beide uns sehr einig, könnten wir mal so sagen, nämlich dass Mentaltraining, in deinem Fall Sportpsychologie, kein Nice-to-have ist, sondern wirklich eher ein Must-have. Ne? Und wir beide setzen uns ja irgendwo auch dafür ein, dass wir dieses Thema präsentieren, repräsentieren, erklären, den Leuten näher bringen auf einer verständlichen, leicht verdaulichen Art und Weise. Einfach mal dafür, ja, auch so ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute vielleicht leichter einen Zugang dazu finden, oder? Was meinst du?
Absolut, ja. Also ich bin ganz auf der Linie und versuche das auch die letzten Jahre schon, seit ich da in meiner Praxis beziehungsweise auch an verschiedenen Orten arbeite. Es ist immer noch ganz, ganz viel, sagen wir sagen, ganz viel Hemmung da. Also es ist die Hemmschwelle für viele Sportler, Sportlerinnen nach wie vor groß, weil wenn ich jetzt höre, okay, mentales Training, Sportpsychologie, werde dort klassisch irgendwie auf die Couch gelegt und von oben bis unten analysiert und wie stelle ich mir das vor? Und das sind immer nur so Bilder im Kopf, die sie halt über Jahrzehnte geprägt haben, die wir da einfach versuchen auszuräumen, weil einfach mentales Training wie die sportpsychologische Arbeit, wir versuchen da total praxisbezogen zu arbeiten, wir versuchen da wirklich Dinge mitzugeben, die dann am Sportplatz, am Motorrad, am Golfplatz, wo auch immer dann einfach umsetzen kann. Und da versuchen wir einfach das Bild aufzulockern und so wie du sagst, das ist in Wirklichkeit, ist es mittlerweile ein Must-Have und eine Säule, die ich brauche. Also wenn ich mir als Sportler in allen Richtungen einfach entwickeln möchte und das ist auch in Wirklichkeit ganz egal, ob ich jetzt Profisportler, ob ich Amateursportler bin, ob ich Sonntagsliga spiele oder halt wirklich an der Weltspitze arbeite, trainiere meinen Körper, ich trainiere meine Technik, ich schaue auf meine Ernährung, ich schaue auf ganz, ganz viele Komponenten und genau da darf die mentale Komponente auf keinen Fall fehlen. Und von dem her ist das wirklich eine Säule, die man eigentlich von Anfang an mitbedenken sollte. Was sicher auch schon mehr vorkommt im Vergleich jetzt von vor 10, 15, 20 Jahren vermutlich. Aber natürlich ist auch der Weg noch sehr, sehr weit, dass ich auch noch immer ein bisschen Tabu, ein bisschen dieses Stereotyp, diese Hemmschwelle doch auch aufbrechen versuche oder dass wir das alle versuchen im Laufe der Zeit. Da ist noch ein bisschen Weg vor uns vermutlich.
Ja, Denke ich auch. Sehr interessant, was du auch sagst. Und ich musste gerade so breit grinsen, weil du hast ja auch genau diesen Terminus benutzt, der, sage ich mal, das Wortspiel dieses Podcasts irgendwo bildet. Ne? So auf der Couch liegen beim Therapeuten, auf der Couch liegen. Genau deswegen heißt es eben auch die Racer
Ja.
Couch, weil ich genau damit so ein bisschen spielen wollte. Ne? Im
Spielen
Sinne
wir,
von, ist auch okay, auf der Couch zu liegen, ne? Und mal so über alles zu sprechen, was einen so beschäftigt und
ja.
Tabuthemen anzusprechen und eben auch zu enttabuisieren und dann auch einfach mal zu
Richtig, ja.
normalisieren, weil wir sind alle nur Menschen, wir sind alle irgendwie nicht nur Sportler, wir funktionieren nicht einfach nur in unserem Sport, sondern wir sind da immer mit Emotionen mit dabei, mit unseren Päckchen, die wir eh als Mensch in unserem Leben zu tragen haben, mit dabei. Ne, das bringen wir irgendwo alles mit in unseren Sport.
Ja,
Und
natürlich,
ja,
ja.
das
Also das
ist
ist auch
völlig okay quasi.
das ganze Umfeld tatsächlich. Ja. Also das ist im Profisport natürlich noch verbreiteter wie im Amateursport, aber in wirklich keinen beiden Bereichen. Also es ist auch ein Teil der sportpsychologischen Arbeit, dass ich schaue, wie geht es mir Sportler als Mensch, als Persönlichkeit, was macht mein Umfeld? Also ich sage, wenn ich als plakatives Beispiel, wenn ich gerade in einer schwierigen Beziehungskrise stecke, vielleicht läuft es an anderen Ecken bei der Familie nicht gut, vielleicht ist der Beruf daneben, der vielleicht schwierig ist, dann ist es tatsächlich auch schwer, mich dann so 100% auf meinen Sport zu konzentrieren und da auch nichts mitzunehmen. Also auch das ist Aufgabe, dass sie den ganzen Menschen natürlich mit einbeziehen in die Arbeit. Und wir dann natürlich trotzdem gemeinsam schauen, Dinge, die ich einfach im Moment nicht lösen kann. Okay, wie gelingt uns das zumindest einmal für die Zeit, wo du jetzt wirklich deinen Sport ausübst, wo du hundertprozentig einfach geben, also wo du 100% geben willst und musst. Wie kannst du das in dem Moment auch ausblenden? Wie kannst du mit dem gut umgehen? Also da ist auch die Arbeit in Wirklichkeit, also das ist was ganz was Breites. Also man stellt sich Mentaltraining, sportpsychologische Arbeit ja oft so problembehaftet vor, ich habe Problem X, gehe jetzt dann vielleicht doch zu einem Sportpsychologen zum Mentaltraining und komme dann wieder raus, aber das Feld ist halt da ganz, ganz breit. Also wie gesagt, das ist auch, wie vorher erwähnt, das ist einfach eine ganz große und breite Säule und da gibt es jetzt nicht nur ein paar spezielle Dinge, an denen man arbeiten kann, sondern es zählt einfach da wirklich immer der ganze Mensch, die ganze Persönlichkeit und da kann sie im Zuge dieser Arbeit auch ganz, ganz viel entwickeln, an das man vielleicht am Anfang noch gar nicht gedacht hat, wie sie die Menschen, die Sportler dann dahinter, Sportlerinnen einfach ganz gut entwickeln.
Ja, definitiv. Und wenn du jetzt mal so an dein eigenes Motorradfahrer-Ich denkst, sage ich jetzt mal so,
Ja.
inwiefern hast du irgendwie schon mal Herausforderungen mentaler Natur auf dem Motorrad gehabt? Hast du dir selber durch deine Fachkenntnisse da irgendwie helfen können? Gibt es da irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, boah, das war mental irgendwie schon eine Herausforderung oder irgendwas in die Richtung?
Ja. Also vorher auf der Straße sozusagen die Ducati war, hatte noch keinen Rennstreckeneinsatz, obwohl mich auch das in Zukunft sehr, sehr reizend interessieren wird. Aber prinzipiell, also da wahrscheinlich vielleicht in vielen Situationen sogar nur mehr wie in kontrollierten, unter kontrollierten Bedingungen. Also Stürze in dem Sinn auf der Straße hatte ich, klopfe ich auf Holz, Gott sei Dank jetzt noch nicht. Aber natürlich in den letzten Jahren unzählige Schrecksekunden, unzählige Situationen, wo du auch am Punkt konzentriert sein musstest, Notmanöver setzen musstest und irgendwie halt nur das Gröbste verhindern musstest. Und da hilft natürlich genauso, da natürlich hilft mir auch meine Profession im Hintergrund, weil ich mich natürlich auch mit dem beschäftigt, dass ich sage, wie bleibe ich konzentriert, auch während längeren Fahrten, auch wie viel Pausen brauche ich, wie viel tatsächlich auch trinken und essen, was man nie vergessen darf, was so einfach Energie liefert, auch für den Kopf. Wie gehe ich in Notsituationen um? Also Visualisierungstraining, was du ja auch genauso machst mit deinen Sportlern und Sportlerinnen am Bike, also dieses Vorstellungstraining, das du einpasst nach Stürzen, funktioniert natürlich auf der Straße genauso, dass ich sage, welche Handgriffe mache ich in dieser und jener Notsituation? Das heißt, ich versuche mich da natürlich schon auch vorab vorzubereiten, was könnte auf mich zukommen, damit ich dann im Moment einfach gedankenschneller und in Wirklichkeit auch handlungsschneller bin. Und ja, wie wir wissen, also in Wirklichkeit jedes Zehntel, das ich schneller reagieren kann, wenn es um eine Notsituation geht, ja, kann halt dann wirklich über Sturz oder Nichtsturz oder ja, Unversehrtheit oder Verletzung entscheiden. Ja. Und bei mir noch mehr, was tatsächlich auch mental sicher mitfährt in vielen Situationen, Meine alte italienische Lady hat natürlich überhaupt nichts Elektronisches an Bord. Also ich habe weder elektronische Hilfsmittel noch ABS noch sonst was. Also auch das tatsächlich ist irgendwo mental natürlich im Hinterkopf mit dabei. Also ich weiß, wenn eine Vollbremsung auf mich zukommt, dann regelt für mich nicht das Wildeste das ABS und dann muss ich auch da sein und muss auch da unter Druck und tatsächlich in dem Stressmoment dann richtig reagieren und nicht die Bremsen einfach wieder anziehen und dann rutscht mir vielleicht das Vorderrad weg. Also ja, also von dem her. Viele
Absolut. Auch
Schrecksekunden, viel,
definitiv.
was man mitnehmen kann und genau, und da gehört ganz, ganz viel dazu. Auch das tatsächlich auch die Ruhe zu bewahren in den richtigen Situationen, also
Ja.
gepaart dann im Prinzip mit der Vorbereitung auf was könnte kommen und ja, also wir wissen ja auch, dass der Vorbereitung oft die halbe Miete ist dann in der Handlungsschnelligkeit, egal ob ihr im
Ja,
Motorrad sitzt oder
definitiv.
tatsächlich in vielen anderen Sportarten oder auch im Alltag in
Ja.
Wirklichkeit, ja.
Ja. Hast du da so eine kleine Storytime für uns? Fällt dir irgendein Erlebnis ein, wo du sagst, das ist dir jetzt irgendwie sehr im Gedächtnis geblieben, wo es vielleicht eine brenzlige Situation gab? Fällt dir da was ein? Kannst du uns da so eine kleine Story erzählen, was da passiert ist und wie du dann damit umgegangen bist?
Ja, speziell vielleicht an, also wirklich so Urlaubsfahrt vor 4 Jahren, und tatsächlich eher eine klassische Situation des Übersehenwerdens. Also du fährst Vorrangstraße, rechts neben dir, kommt halt ein Auto raus, das hat überhaupt dich vermutlich irgendwie im toten Winkel nicht gesehen hat, und der hat wirklich dann vor Karacho herausgefahren ist, im letzten Moment mich dann noch gesehen hatte und sagt, da war halt alles zu tun, was man vor Jahren mal in einer Fahrschule gelernt hat, dass er einfach so einen klassischen Ausweichhaken schlage, aber da war es wirklich ganz, ganz brenzlig. Also hätte ich da irgendwie eine halbe Sekunde vielleicht später reagiert, wäre ich Vollgas über seine Motorhaube geflogen. Also da waren ein paar wirklich wenige Zentimeter da. Und das ist auch eine Situation, die mir lange beschäftigt hat und die ich mir dann einfach gut angeschaut habe. Also einfach danach analysiert habe, wie ging es mir danach, wie habe ich da reagiert, hätte ich auch was anderes machen können. Und aus dem dann sicher auch wieder viel mitgenommen mit, okay, genau, was ist meine Tätigkeit? Was mache ich beim nächsten Mal vielleicht tatsächlich dann noch anders, nur besser, wenn ich wieder in das reinkomme? Ja. Und das sind Dinge, die aber, selbst wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich auch sicher nicht schlecht reagiert habe, das bleibt natürlich hängen, gell? Und das prägt dann natürlich auch noch für die nächsten Fahrten, für die nächsten Monate. Und genau, umso wichtiger ist es, mit dem dann einfach gut umzugehen. Gell? Und was nehme ich mit? Und da hat dann nicht die Angst gewinnen zu lassen, dass jetzt in jeder Kreuzung, wo einer steht, dann wirklich nur mehr künstlich abbremse und dann auf rohen Eiern unterwegs bin, sondern dass ich wirklich sage, ich möchte das ja genießen wie vorher und deswegen schaue ich mir die Situation gut an, bereite mir mental darauf vor, was wäre, wenn das wieder passiert, weiß aber, dass ich dann einfach wieder da bin und dass ich wieder gut reagieren werde und dann kann ich hoffentlich oder kann ich so weitermachen wie vorher. Ja? Also das ist. War so ein Moment, der sicher prägend war, aber denen ja wahrscheinlich ganz, ganz viele auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die im Straßenverkehr unterwegs sind, wahrscheinlich genauso erzählen können. Gell? Also, es ja, passiert leider Gottes viel zu oft, dass man da irgendwie übersehen
Ja,
wird und dann selber
definitiv.
oft handeln muss. Ja.
Definitiv. Ich arbeite auch tatsächlich mit vielen Straßenfahrern zusammen, nicht ausschließlich mit Rennstreckenfahrern oder Rennfahrern in dem Sinne. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch einfach eine absolute Besonderheit des Motorradfahrens, des Motorsports
Ja.
ist. Ich glaube, gerade auch so mit Sportarten wie Rennradfahren kann man das gut vergleichen. Ich habe auch einen Klienten, der auch mit dem Rennrad einen schweren Unfall erlebt hat und viele Schrecksekunden
Ja.
erlebt hat.
Ja.
Und deswegen ist eine Technik, die ich mit meinen Klienten mache, so wahnsinnig wichtig, nämlich das Thema Stürze verarbeiten. Und immer wenn ich kann, versuche ich dieses Thema
Ja.
anzusprechen. Und deswegen nutze ich diese Gelegenheit auch gerade
Ja,
nochmal
natürlich. Ja.
dazu.
Na klar.
Und es geht tatsächlich gar nicht mehr nicht nur rein um Stürze, sondern natürlich auch um diese Schrecksekunden, die du angesprochen hast, ne? Und da sage ich auch immer wieder, es ist super wichtig, genau was du auch gesagt hast, die Sachen zu analysieren, zu verstehen, ne, eben auch zu sagen, was hätte ich vielleicht besser machen können, was kann ich daraus lernen und so weiter. Also das Ganze auf so einer intellektuellen Ebene zu bearbeiten. Und was ich dann mit meinen Klienten immer noch zusätzlich mache, ne, kommt aus dem Bereich der Psychohygiene, wird dir kein Fremdwort sein, das wirst du kennen. eben nochmal auf diese emotionale Ebene zu kommen und das zentrale Nervensystem zu regulieren in dem Moment, ne? Weil genau den Job hat es ja, nur für die Zuhörer auch nochmal, um dieses Thema zu verstehen. Das zentrale Nervensystem hat ja unter anderem eben auch den Job, sich solche Gefahrensituationen zu merken und uns dann auch immer wieder mal zu warnen quasi. Also es ist ein Teil des Jobs davon. Ja. Hat natürlich auch noch andere Funktionen, ganz klar. Aber darin spüren wir dann in der Regel diese mentale Blockade, diese Hemmschwelle, dieses auf rohen Eiern fahren, dieses Katastrophisieren vielleicht sogar auch, ne? Und was ich wirklich ganz, ganz, ganz viel mit meinen Klienten mache, ist eben auf diese emotionale Ebene zu kommen, dieses Erlebnis da zu verarbeiten, durchvisualisieren und dann eben auch das zentrale Nervensystem auszugleichen und zusätzlich ein neues Programm ins Unterbewusstsein reinzupacken. Ne? Ja. Weil das ist ja dann etwas, was sich da sehr einprägt. Und das ist auch in der Regel der Grund, warum viele, die zum Beispiel sich mal verbremst haben und ins Kies gefahren sind, immer wieder ins Kies fahren, anstatt einfach einzulenken und durch die Kurve zu fahren, weil dieses Programm im Unterbewusstsein so drin ist. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Da hängt auch ganz viel zusammen. Also ich bringe auch oft so gerne die Beispiele, wie du jetzt beschrieben hast, stürze auch bei vielen meiner Sportler und Sportlerinnen, also was ich vorhin nicht erwähnt habe, wo eben sich die ganzen Sportarten dann auch zusammensammeln, tatsächlich in einer großen Vielfalt. Also neben meiner Arbeit dann in der Praxis in Niederösterreich bin ich auch in Oberösterreich in Linz am Olympiazentrum tätig, bin dort am Talentezentrum und dort arbeiten wir mit Sportlern von 10 bis 18 Jahren sozusagen, die eben am Olympiazentrum, am Talentezentrum dann in den Leistungssportzweig sich bewegen, beziehungsweise einfach den Weg in den Leistungs-, den Hochleistungssport suchen. Dort ist es tatsächlich schon so integriert in den Schulen, dass mentales Training, dass diese sportpsychologische Betreuung eine fixe Säule des Basistrainings während des Schulunterrichts auch darstellt, also was Grandioses. Und dort begegnen uns natürlich, also mir und meinen Kollegen in der Sportpsychologie, ganz viele Sportarten, wo es genau auch um das Thema der Sturzverarbeitung geht. Also ob das jetzt, wie du auch sagst, Rennradfahrer sind, ob das Triathleten sind, Skispringer, auch ein großes Thema, das wir immer wieder haben, Nachwuchs-Skispringer und Skispringerinnen, die einfach mit Stürzen kämpfen, wo ich mir dann auch genau nicht mehr traue, vielleicht das letzte Quäntchen noch über den Ski zu gehen. Und da ist halt auch, wie du erwähnt hast, also wie kann man dann mit dem umgehen und worauf ist der Kopf fokussiert, wenn ich mit dem nicht gut, wenn ich das nicht gut verarbeite, wenn ich mit dem nicht gut umgehen lerne, ist halt der Fokus immer genau auf dem, was da passiert ist. Gell? Und wenn ich halt jetzt das Kiesbett sehe, und natürlich kann ich mir vorher auch vornehmen, okay, ich bremse heute wieder oder ich versuche nicht so früh zu bremsen und ich versuche heute nicht ins Kiesbett zu fahren, unser Gehirn kann schwer mit dem Wort nicht in der Situation umgehen. Und wenn ich jetzt den Zuseherinnen sage, bitte denkt nicht an einen grünen Heizkörper, wird vermutlich der grüne Heizkörper irgendwo im Hintergrund erscheinen. Und das macht es dann oft so schwer. Das ist so eine ganz, ganz süße Übung einfach zum Einstieg. Das ist, wenn ich mir sage, ich will heute keinen Fehler machen, ich will heute auf keinen Fall irgendwo scheitern, naja, dann habe ich in meinem Kopf einfach das Scheitern und die Fehler. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, ich möchte heute auf keinen Fall und nie ins Kiesbett fahren. Naja, natürlich ist das Kiesbett das Einzige, das irgendwie im Kopf hängen bleibt. Und dann, wie du sagst, fahre ich erst wieder geradeaus, obwohl ich mir ja so fest vorgenommen habe, die Kurve heute ganz schön zu fahren. Und das, das blockiert halt dann oft einfach diese natürliche Bewegung, die ja immer noch da ist in dir. Gell? Also auch nach dem Sturz, du weißt ja, wie du die Kurve im Ideal verfährst und auf der Ideallinie fährst, aber du kannst es in dem Moment nicht umsetzen, weil halt dann wirklich viele Dinge sind, die dich daran hindern. Gell?
Absolut, absolut. Und genau das hattest du, glaube ich, vorhin auch gesagt, dieses, ich weiß nicht mehr, welchen Wortlaut du benutzt hattest, aber eben auch gedanklich Vorgänge schon vorzubereiten, um sie dann eben auch auf einer unterbewussten Ebene ablaufen lassen zu können, sozusagen. Also die Reaktion vorher schon zu schulen in dem Sinne. Und das Prinzip wende ich auch mit meinen Motorradfahrern an, gerade auf der Rennstrecke, ne, um Kurven zu fahren sozusagen oder auch einen späteren Bremspunkt zu wählen. Ne, wir üben das durch Visualisieren immer wieder. Wir schreiben ganz stumpf eine Abfolge auf, Vollgas aufrichten, anbremsen, runterschalten. Ja. Brücke abwarten, sagen wir in Oschers Leben oft, ne, einlenken und so weiter. Das ist genau das, was wir eben vorher üben, weil viele berichten wirklich davon, viele Motorradfahrer, die auf der Rennstrecke unterwegs sind, dass sie echt Schwierigkeiten haben, Tipps, was sie auf der Rennstrecke anders machen sollen, eben voll, umzusetzen. Ne? Ja. Weil sie das vorher mental eben nicht üben, weil sie das natürlich nicht wissen, dass man das machen kann.
Na, natürlich. Ja, das stimmt.
Und voll. Das ist auch etwas, was ich mit allen mache. Mit allen mache und was ich vielleicht auch mal, darüber hatte ich nachgedacht, ob ich eventuell auch mal mit Instruktoren, die ich auf der Rennstrecke kenne, solche Dinge durchspreche, ne? Dass die eben ihren Schützlingen sowas auch schon beibringen. Ja. Dass die nicht sagen, ja, bremst man da später, zusammen rausfahren und dann hat der Schützling vielleicht Schwierigkeiten, später zu bremsen, sondern dass die sich hinsetzen mit denen und sagen, geh mal im Kopf das durch und bremst mal im Kopf genau da an der Stelle, wo du auf der Rennstrecke auch bremsen möchtest, ne? Dass man da vielleicht auch mit den Instruktoren irgendwo zusammenarbeitet. Ja.
Du, das macht definitiv Sinn. Also ich verwende auch dieses Vorstellungstraining ganz, ganz oft in ganz vielen Sportarten, weil wir es gerade in der Jugendarbeit natürlich auch immer wieder brauchen, also wo wir es extrem gut erleben, ist, wenn ich mir, und das geht eh genau in so eine Richtung, wenn ich meine Technik umstelle, egal ob ich jetzt Schwimmer bin, egal ob ich Golfspieler bin, egal ob ich, ganz egal, also wenn ich irgendwo eine Technikumstellung habe, beim Skispringen, Stabhochsprung, gerade in so komplexen Bewegungsabläufen ist es ganz, ganz oft so, dass ich natürlich immer wieder meine Technik irgendwo verändern muss im Laufe der Zeit. Genau da zum Beispiel wird es auch eingesetzt, dass ich einfach genau das stärke, dass ich diese Bewegung einfach im Kopf schon ganz oft vorher durchgehe und dann einfach meinem Körper und natürlich auch dem Kopf in der Situation die Richtung vorgebe, wie kann ich das jetzt gut umsetzen? Und im Endeffekt, man kennt sie aus der, also man in Österreich und Deutschland vielleicht noch mehr von unseren Skifahrern und Skifahrerinnen im Skiweltcup, die halt genauso vor dem Lauf hier oben auf den Skistecken hängen und so den Lauf durchgehen. Die machen ja da im Prinzip genau das Gleiche, dass sie einfach dem Körper schon die Richtung vorgehen. Also vorgeben. Total, total cool fand ich auch ein Zitat, das ich vor Jahren einmal ausgegraben habe von Carl Lewis. Der Sprinter war in den 70er, 80er, 60er, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, also einer der weltbesten Sprinter so im 20. Jahrhundert. Und der eben der erste Sprinter war, der die 100 Meter waren es unter 10 Sekunden, glaube ich, jetzt gelaufen ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das Zitat nochmal ausgraben. Und sie haben ihn halt einfach gefragt, wie fühlt sich das an, der erste Mensch zu sein, der das jetzt unter 10 Sekunden gelaufen ist. Und er war total relaxed und hat gesagt, na, eigentlich ist es nichts Besonderes, weil im Kopf bin ich das schon 200 Mal gelaufen. Also der hatte jeden Schritt quasi schon vorher einprogrammiert, wie sein Lauf unter 10 Sekunden aussieht. Und er war dann total entspannt und hat gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, weil im Kopf bin ich halt das schon 200 Mal gelaufen. Und das macht es dann wieder so eindrücklich, wie das einfach funktionieren kann, wie das wirken kann und wie du deinem Körper eben die Richtung vorgeben kannst, gell? Wie er dann gut handeln kann und wie er diese Leistung dann, um das geht es ja bei uns natürlich sehr, sehr oft, wie die Leistung dann einfach unter Druck auch auf den Punkt bringen kann. Ja,
ja. Und meinst also, du, wenn er spannend, im Kopf nicht diese 200 Mal das schon gelaufen wäre, ne, meinst du, dass er es dann auch nicht geschafft hätte?
Vielleicht hätte er es geschafft, vielleicht nicht, vielleicht viel später. Also das ist so eher meine Theorie. Man natürlich kann es schon mal auch später klappen, aber natürlich, ich möchte meine Leistung ja jetzt bringen, wenn ich mich gut trainiert fühle, wenn ich fit bin und ja, also das kann gut sein, dass das einfach dann noch gedauert hätte. Aber das ist jetzt ein Beispiel, das ich natürlich nicht persönlich begleitet habe, aber gerade natürlich eben bei den Sportlern im Talentezentrum, also da ist eine Technikumstellung, das merkt man halt natürlich schon sehr, weil wenn ich an dem einfach mental arbeite und wenn ich das immer wieder gut visualisiere, klappt das einfach viel, viel schneller und sitzt einfach besser und ist dann auch, und um das geht es ja bei uns dann einfach ganz, ganz viel, nachdem ich das im Training eingeübt habe, es klappt dann einfach viel besser unter Druck im Wettkampf. Wenn ich einfach dieses Drehbuch, wie du auch beschrieben hast, dir geht es auch so die Punkte durch, was mache ich mit Anbremsen, mit Aufrichten und wenn ich das natürlich dieses Drehbuch schon gut inhaliert habe sozusagen und einfach das schon auf Automatik schalten kann, dann gelingt mir das unter Druck natürlich auch mehr, das dann einfach abzurufen.
Ich beschreibe das meinen Klienten gegenüber immer wie ein Song, den wir vor 20 Jahren mal gehört haben, den wir immer noch auswendig kennen, weil sich das so sehr ins Unterbewusstsein eingeprägt haben, dass wir den Song, obwohl wir den ewig nicht gehört haben, einfach so spontan wieder mitsingen können. Und das ist so quasi der Effekt, den wir wieder haben wollen. Manchmal überraschen wir uns ja dann selber damit. Mhm. Oder ich weiß, dass mein Stiefpapa, der ist jetzt Mitte 70, ne, der kann Gedichte aus seiner Schulzeit noch aufsagen und so weiter. Ne?
Ja.
Das sind einfach Dinge, die sich dann so einbrennen und die abgespeichert werden auf so einer ganz tiefliegenden Ebene. Ne? Mhm. Und ja, da kommt ja dann auch das Thema Routine dann natürlich mit rein. Mhm. Ich bin mir sicher, Routine ist für deine Sportler auch unfassbar wichtig. Und das Thema Glaubenssätze, da wollte ich gerade noch bei deinem Beispiel drauf hinaus, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Gerade im Sport, auch Olympia etc., es werden immer wieder neue Rekorde aufgestellt, es werden immer wieder Schallmauern durchbrochen, von denen wir immer gesagt haben, das geht nicht unter... Fünf Sekunden kann man keine 100 Meter laufen, keine, ich habe keine Ahnung davon, aber als Beispiel. Ne?
Schon klar.
Und immer wieder kam dann jemand, der es gemacht hat oder die es gemacht hat. Ne? Natürlich, denk mal, Schuhe werden besser, Equipment wird besser, Zeitmessung wird besser. Das, ne, die Rahmenbedingungen wachsen selbstverständlich auch mit. Aber es werden immer wieder Rekorde gebrochen und so weiter. Und ich glaube, solange man einfach davon ausgeht, dass etwas nicht möglich ist, ist es auch nicht möglich, bis tatsächlich mal einer kommt, das Ganze hinterfragt und sagt, ich möchte es aber möglich machen, oder? Was meinst du?
Definitiv, ja. Also Glaubenssätze beschäftigen uns natürlich auch sehr oft, weil gerade, ja, wie soll ich sagen, es ist immer beim Motorradfahren wahrscheinlich genauso wie in vielen anderen Sportarten, wir sind immer noch natürlich sehr, sehr, sehr defizitorientiert unterwegs. Also wir arbeiten ja großteils immer noch an den Dingen, die wir ja noch verbessern wollen, die noch nicht so gut laufen. Das heißt, das ist da ja der Fokus auch sehr, sehr oft auf den Dingen, die ich nicht kann, was wir auch sehr bewusst einfach versuchen, in die andere Richtung zu treiben und dass ich da sehr wohl natürlich immer meine Ressourcen, meine Stärken hervorhole, weil ohne dem geht's halt nicht. Also wenn ich halt immer nur auch auf das fokussiert bin, was ich noch verbessern möchte, worin ich vielleicht noch schlechter bin wie die anderen, dann kann ich einfach diese Leistung auch nie so möglich machen, wie wenn ich einfach genau dann schon dieses Selbstvertrauen habe und auch genau diese Glaubenssätze im Hintergrund, dass ich sage, ich kann diese Leistung unter der und der Bedingung auch bringen, egal was, ja, egal was gestern war, egal was morgen sein wird, das schaffe ich. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gell? Weil einfach sehr oftmals natürlich, was ja klar auch natürlich ist, dass ich an dem arbeiten möchte, was nicht so gut funktioniert, aber dass ich da auch sehr bewusst in eine positive Richtung gehen muss und mir auch genau diese wie soll man sagen, diese Selbstgespräche auch tatsächlich vorbereiten muss, was möchte ich hören? Was will ich von mir selber hören? Was tut mir gut vor einem Wettkampf? Was tut mir gut in einem Wettkampf? Was will ich hören, bevor ich auf die Rennstrecken gehe? Da will ich nicht hören, du musst jetzt an dem und dem und dem arbeiten und schau heute, ja, dass du den Fehler nicht machst, sondern da will ich genau das hören, was mich dann einfach pusht. Da will ich mich auf meine Stärken konzentrieren und das sehen wir dann allzu oft, dass ich absolut kein perfekter Sportler, keine perfekte Sportlerin sein muss, was niemand von uns ist. Und ich bringe aber trotzdem die Höchstleistung und schlage vielleicht viele andere, weil ich genau an das glaube, was ich kann und was ich jetzt schon im Repertoire habe. Also das ist ganz essentiell, dass da der Kopf einfach mal die Richtung vorgibt mit, ja, ich kann das schaffen und ich werde und ich will das schaffen und ich werde heute alles dafür geben. Ob es natürlich gelingt, wissen wir alle nicht. Also wenn man im Sport ist, ist eh klar, dass viele Komponenten sind und dass ich auch gute, schlechte und mittlere Tage und Sahnetage haben kann, das wissen wir auch, dass das auch alles dazugehört. Ja. Aber ich sage, ich erhöhe einfach alleine mit dem, dass ich einfach mit diesen Glaubenssätzen, mit meinem Mindset arbeite, erhöhe einfach schon mal die Chance ungemein, dass mir dann heute einfach meine Leistung gelingt und dass ich das dann auf die Rennstrecke bringe, wenn ich das wirklich auch möchte.
Mhm. Deswegen denke ich auch, ne, dass mentale Arbeit wirklich zu 95% quasi erledigt sein muss, bevor wir aufs Motorrad steigen, bevor wir in den Wettkampf gehen etc. Weil wenn wir dann erst anfangen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, dann ist halt ein bisschen spät.
Ne, ja, dann ist der Fokus nicht da, das stimmt, ja.
Genau, und dann sind die Prioritäten, glaube ich, auch andere, weil genau wie du es eben gesagt hast, ne, wenn wir uns jetzt in der Winterpause, in der Off-Season, was auch immer, hinsetzen und sagen, okay, ne, mal so Rückblick, was habe ich gut gemacht, was habe ich noch nicht ganz so gut gemacht, ne, wo habe ich meine Potenziale, dann ist der richtige Zeitpunkt dafür eben da. Das ist dann in dem Moment die Priorität, würde ich sagen. Ne? Wenn wir dann beim Wettkampf sind, genau wie du gesagt hast, wenn wir gleich aufs Motorrad steigen, wenn wir gleich die Skier anschnallen oder was auch immer.
Ganz egal, ja.
Dann, genau, dann ist eben der Moment da, wo wir dann eben sagen müssen, boah, das sind meine Stärken, ich visualisiere jetzt meinen Erfolg etc. Ne? Deswegen sage ich meinen Klienten immer, 95% der mentalen Arbeit muss getan sein, bevor wir aufs Motorrad steigen, weil das für viele nochmal so ein Aha-Moment ist irgendwo. Ne? Ja. Ah, okay, ich mache das nicht, wenn ich auf dem Motorrad sitze, ich mache das vorher. Ne? Ich mache das vorher. Und Wie denkst du, spielt da das Thema Bewertung mit rein? Weil, wenn wir sagen, okay, ich kann was nicht, ich habe irgendwo eine Schwäche, ne, könnte man ja sagen, geil, das ist ein Potenzial, was ich ausschöpfen kann. Man könnte aber auch genauso sagen, oh Gott, ne, oh Scheiße, das kann ich nicht gut, da bin ich richtig schlecht drin. Ne, und dann könnten wir das ja in dem Sinne so negativ bewerten, dass wir das unter anderem auch auf unseren Selbstwert beziehen, auf uns als Person, als Mensch, ne, wenn wir etwas nicht schlecht können, wenn wir etwas schlecht können, dann beziehen wir das ja oft so doll auf uns persönlich, ne? Wie gehst du daran, deinen Klienten oder deinen Sportlern dieses Thema Bewertung anders beizubringen? Hast du das schon mal irgendwie so erlebt?
Ja, es ist halt, das ist ein hochindividuelles Thema, würde ich sagen. Also da würde jetzt, also könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie einen Königsweg gibt, wie man mit dem Thema umgehen, weil also jeder bewertet sich, jeder bewertet seinen Sport, jeder bewertet seine Leistung, ja, sich als Mensch natürlich ganz, ganz anders. Ja, von dem her wirklich hochindividuell, so wie du gesagt hast, wenn ich das, also natürlich versuchen wir das, oder versuchen wir einen Weg zu finden, wie kann ich mit dem umgehen? Weil ich sage, wenn es mal gelingt, so wie du jetzt im ersten Beispiel beschrieben hast, ich nehme das einfach als Aufgabe, sage, okay, das ist mir noch nicht so gut gelungen, ich möchte gleich an dem weiterarbeiten, das passt gut und wir haben schon ein nächstes Ziel, an dem man irgendwie gemeinsam arbeiten kann, dann können wir es ja gleich in die Arbeit integrieren. Also dann wird es sicher nicht so schwer sein, auch mit dem vielleicht schweren Thema im Moment umzugehen. Wenn ich das natürlich zu stark auf mich dann beziehe, schauen wir natürlich, okay, was hilft dem Sportler, der Sportlerin jetzt vielleicht am meisten? Weil vielleicht ist das einfach ein Thema, das ich in dem Moment jetzt vielleicht nur nicht angehen kann. Dann können wir sagen, okay, ähnlich so ein bisschen anschließend an das Thema vorher. Wir werden diese, ich nenne es jetzt einmal plakativ, diese Baustelle ein bisschen auf die Seite geben. Wir suchen uns einen guten Platz, wo das dabei sein darf. Wir konzentrieren uns einfach auf deine Stärken. Was kannst du im nächsten Wettkampf, was machst du in der nächsten Woche, im nächsten Training trotzdem wieder sehr gut, damit du da einfach schon mal gut über Wasser bleiben kannst, damit du dort dich schon mal in anderen Bereichen verbessern kannst. Und wenn du dann sagst, jetzt bist du bereit, jetzt schauen wir uns dieses Thema an, dann holen wir es uns einfach wieder her. Also das kann, sage ich mal, in beide Richtungen gehen, dass wir uns mit dem gleich beschäftigen, dass es vielleicht aber einfach Zeit braucht und genauso auch in einer Wettkampfanalyse. Wenn ich einfach wirklich einmal einen Wettkampf gehabt habe, den ich wirklich verhaut habe und der einfach dann noch an mir nagt, dann will ich mir vielleicht mit dem nicht gleich die Wochen drauf auseinandersetzen. Dann braucht es auch mal ein bisschen Zeit, dass ich das setzen darf. Und dann schauen wir, wie wir vielleicht dann den richtigen Zeitpunkt finden und damit gut umgehen. Aber da gibt es, wie gesagt, eben wenig Königsweg und ja, so wie du jetzt gesagt hast, natürlich beziehen das viele auch auf sich, was gerade jetzt im Nachwuchssport natürlich ein großes Thema ist, weil tatsächlich der Großteil ihres Alltages unter der Woche ist einfach der Sport, den sie anstreben und den Sport, in dem sie mal an die Weltspitze kommen wollen. Und das heißt einfach, dass der Sport da eine ganz große Komponente meiner Persönlichkeit ist. Und das darf es auch sein, das soll es sein und muss es sein, sonst würde der Weg nicht dahin gehen, wo sie hinwollen. Und trotzdem, und das ist sicher auch eine wichtige Komponente bei uns, dürfen wir da die Entwicklung der Persönlichkeit einfach nie vergessen. Und genauso nie vergessen bei allem Ehrgeiz, den sicher jeder mitbringt, der jetzt auf dem Olympiazentrum in die Weltspitze will, dass es immer noch Komponenten gibt, wie gerade in der Jugend einfach den Spaß, der dahinter stehen soll. Warum mache ich diese Sportart? Warum gehe ich 7-mal pro Woche zu einem Training? Warum quäle ich mich über viele, viele Dinge? Weil ich das vielleicht einmal angefangen habe vor vielen Jahren, weil mir das einfach extrem Spaß gemacht hat. Und das sind Komponenten, also das holen wir dann einfach hervor in so schwierigen Phasen, wo ich sage, ja, der Sport ist gut, die Leistung ist natürlich gut, an der arbeiten wir immer wieder, aber was zeichnet dich sonst als Mensch aus? Warum hast du auch mit dem Sport begonnen? Was macht dir noch über Spaß? Auch wenn es vielleicht gerade schwer ist, aber was kannst du da einfach Gutes hervorholen. Also das ist sicher auch dann eine Komponente, unabhängig vom Umgang mit speziellen Bewertungen eines Wettkampfes, eines Rennens, eines was auch immer, dass ich da einfach den Komponent Mensch und viele, viele Faktoren, die da mitspielen, einfach nicht vergessen darf.
Absolut. Und es klang für mich fast schon ein bisschen wie der Königsweg, was du eben beschrieben hast, weil im Grunde auch das Thema Zugänglichkeit, ich habe es ganz am Anfang der Episode einmal so schon gesagt, ne? Wir wollen ja nicht nur, dass die Leute, die jetzt zuhören, irgendwo dem Thema zugänglich werden, sondern wir wollen natürlich auch, also dass unser Klient zugänglich für uns ist, irgendwo, ne? Und wenn dann da gerade Widerstände sind in unserem Klienten, ich glaube, das merken wir beide sehr, sehr schnell, ja, wenn da gerade irgendwo so Widerstand da ist in dem Moment, ne? Dann finde ich es auch sehr, sehr schön, dass du das auch gerade gesagt hast, dann muss man das vielleicht auch einfach mal beiseite packen, ne? Irgendeinen Misserfolg, der an einem nagt und so weiter, ne? Wenn dann da ein Widerstand ist, sich nicht damit gerade zu beschäftigen, sollte das auch irgendwo okay sein in dem Sinne. Das klingt für mich eben, wie gesagt, fast wie der Königsweg. Also quasi Widerstände zu sehen und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern dann auch mal zu sagen, alles klar, ich mach mal 3 Schritte zurück und guck, ob diese Wand vielleicht irgendwo eine kleine Tür oder ein kleines Fenster hat oder so. Ne? Ja. Das finde ich auch super, super wichtig. Sag gerne noch mal was dazu, bevor ich weiterrede.
Nein, es war, ich wollte genau das nur bestätigen, also dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil du sagst, also die Vertrauensbasis zwischen einer Mentaltrainerin, einem Sportpsychologen und den Sportler, Sportlerinnen ist ja ganz essentiell, weil in Wirklichkeit reden wir ja doch einfach über auch schwierige Themen, über auch Themen, die Sportler und Sportlerinnen beschäftigen, die oftmals vielleicht wirklich mit Scham besetzt sind, mit Angst, mit Gefühlen, die jetzt nicht unbedingt positiv abspeichern für mich persönlich. Und auch das ist ja ganz wichtig, dass da einfach schon mal die Vertrauensbasis passt und dass natürlich auch der Sportler, die Sportlerin den Weg vorgibt. Also nur weil ihr jetzt im Kopf habt, okay, das und das und das könnten wir machen, damit wir da einfach gut gemeinsam arbeiten, damit du dich weiterentwickeln kannst, ist vielleicht nicht der Weg, den eben der Sportler in dem Moment oder die Sportlerin gehen will. Und dementsprechend geben sie da auch wirklich die Richtung vor. Und wenn, wie du sagst, einfach mal eine Mauer da ist und die da sein darf und wir wollen auf ein paar Themen jetzt momentan einmal nicht hinschauen, dann ist das voll okay. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch das entscheide und macht mir als Sportler wieder wirksam, wie ich einfach mit meinen eigenen Dingen umgehe.
Deswegen mache ich auch in meinen Kliententerminen immer nur Vorschläge, was wir besprechen und bearbeiten können. Ja. Das ist mir immer ganz wichtig. Ne? Natürlich brauchen die Klienten irgendwo so eine Art Leitfaden und irgendwie eine Richtung. Aber ich sage immer, hey, worüber möchtest du gerade reden? Ne? Das und das und das könnte ich mir vorstellen, das wären wichtige Themen. Das hat vielleicht Priorität, weil nächstes Wochenende gehst du auf die Rennstrecke. Was beschäftigt dich gerade besonders? Was hast du gerade besonders im Kopf? Ne? Ja. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass der Klient dann auch die Chance hat, diesen Termin in eine Richtung zu bringen, wo er oder sie gerade eben hin will. Vielleicht ist da auch einfach nochmal so ein kleiner Unterschied zwischen Hobbysportler und Leistungssportler, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja sehr viel mit Hobby-Rennstreckenfahrern in der Arbeit und du bist viel mit Leistungssportlern in der Arbeit. Ne? Ich glaube, für so einen Hobbyfahrer ist das natürlich auch nochmal viel einfacher und der hat vielleicht nochmal viel mehr Raum zu sagen, ich lasse jetzt den Stift fallen, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ah, ist auch egal, ne? Familie hat gerade Priorität, Job hat gerade Priorität, was auch immer. Diese Dinge haben Leistungssportler selbstverständlich auch, gar keine Frage. Aber gerade wenn du, ne, sagst ja auch, bist im Olympiazentrum aktiv, vielleicht ist da der Raum bei Leistungssportlern eher kleiner, das zu tun, oder?
Ja, das Setting ist natürlich ein anderes, gell? Also das darf man nicht unterschätzen. Also ich sage, die Wirkweise und das, was ich erreichen kann, wenn ich mich mit mentalem Training, mit sportpsychologischer Arbeit auseinandersetze, ich glaube, Wirkweise und Ergebnisse sind tatsächlich ähnlich. Also das ist das, was mir ganz wichtig ist, dass man auch eben als Amateursportler und wenn ich eben nur einmal in der Woche Baseball spiele, Golf, Fußball, was auch immer, dass die Ergebnisse gleich sind, aber natürlich ist ein anderer Background da und natürlich auch ein anderes Umfeld. Also im Leistungssport zählt halt wirklich im Prinzip, ja, da zählt jede Woche, jedes Monat, was ich da in mein Training investiere und jedes einzelne Training, um mich weiterzuentwickeln. Diesen Druck natürlich habe ich als Amateursportler jetzt nicht in diesem Sinne. Ja. Und von dem her arbeitet man da sicher auch ja, wahrscheinlich schon anders im Endeffekt, ja. In einer anderen Intensität an seinen Zielen. Das ist ganz klar, ja. Und wie gesagt, wie du eh erwähnt hast, wenn es einfach mal gerade nicht geht als Amateursportler, dann ist es halt so. Und dann mache ich auch mal Pause und dann, ja, ist es ja voll okay. Das habe ich im Leistungssport natürlich nicht. Das ist so, ich würde mal 2 Wochen auf kein Eishockey-Training gehen, weil es mir gerade nicht gefreut. Das gibt es halt einfach da nicht, gell. Also das ist dann einfach. Das sind die Rahmenbedingungen, die
Ja.
vorgegeben sind, aber das natürlich auch spannend machen. Aber ja, also für die Leistungssportler ist das ja auch überhaupt kein Problem und wahrscheinlich auch nicht für die Racer, die auf der Rennstrecke fahren, egal ob ich jetzt Amateursportler und Sportlerin bin. Weil ja, also das mache ich ja dann wirklich gerne mit Leidenschaft und dann möchte ich mich ja einfach da weiterentwickeln. Gell?
Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass gerade die Hobbysportler ihren Sport nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten irgendwo. Weil wenn man nicht unbedingt den Triathlon macht, wobei Triathlon, ne, da muss man ja auch schon, sage ich mal, also das ist ja auch ein wahnsinniger Leistungssport in dem Sinne, ne, wenn man dann an einem Wettkampf teilnimmt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht eine Rennserie fährt auf dem Motorrad, sondern wenn man vielleicht so drei Rennstreckentermine im Jahr gebucht hat, ne? Ich glaube, dass da eben die Herangehensweise an den Sport noch mal eine ganz andere ist, als wenn man jetzt eine ganze Rennsaison fahren muss, in
Natürlich,
Anführungsstrichen,
ja.
ne? Dann muss man
Natürlich.
tatsächlich vielleicht noch mal. Aber was ich auch glaube und so aus der Erfahrung der letzten Jahre mitbekommen habe, ist, die Themen sind trotzdem irgendwo immer die gleichen. Völlig egal, ob das ein Leistungssportler ist oder ein Hobbysportler. Das ist irgendwo das Schöne daran. Wir sind irgendwie alle gleich in dem Sinne.
Ja, natürlich, ja. Und in Wirklichkeit, also eben wie du sagst, egal ob jetzt im Amateursport, im Leistungs-, im Profisport, ich möchte ja trotzdem mit dem, was ich mache, irgendwo Erfolg haben. Also die meisten Leute machen das jetzt einfach, weil es ihnen Spaß macht, da dann auch Dinge zu erreichen, egal auf was für einem Level. Und ich finde das immer so schön oder eines meiner prägendsten Erlebnisse ist am Anfang mit einem Hobby, Golfspieler war das damals, wo es einfach darum ging, um das Gespräch, naja, was Sportpsychologie und was ist das und was machst du da und was bringt man das? Und so quasi der Tenor war halt von diesem Hobbysportler, der hat, keine Ahnung, ein bis zweimal pro Woche einfach eine Runde auf den Golfplatz geht. Also das brauche ich ja nicht. Und das ist ja, was der für die zweimal, wo ich jetzt spiele, ist das ja total unnötig und absolut, ja, na, bringt mir ja nichts. Gell? Und die Gegenfrage war dann, du, wenn du jetzt einen schlechten Tag am Platz hast und du warst da steht irgendwo der Kopf im Weg, und du ärgerst dich, oder beziehungsweise dann die Frage war, ärgerst du dich dann über einen schlechten Schlag? Und er sagt, na, natürlich ärgere ich mich vorher über einen schlechten Schlag. Und wie geht es dann weiter? Nimmst du das irgendwie mit zum nächsten Loch oder zum nächsten Schlag? Sagt er, ja sicher, weil so schnell habe ich das nicht los. Und dann ärgere ich mich beim nächsten Schlag wieder und beim nächsten Schlag wieder. Dann ist die ganze Runde verhaut. Und das war halt genauso ein bisschen diese witzige Quintessenz, weil ich gesagt habe, okay, wenn du jetzt auf den Platz gehen würdest, du machst jetzt einen Vorschlag nach dem anderen und du ärgerst dich gar nicht. Und du spielst total ausgeglichen weiter und du hast deinen Spaß am Platz und du genießt den Tag, du genießt die Umgebung, die Natur, alles, was halt ein Golfplatz auch so bietet. Wenn das so ist, dann passt es. Dann mach weiter, genieß den Tag, genieß den Sport. Aber wenn das nicht so ist, dann ist absolut ein mentales Training für dich was Sinnvolles und was absolut Wertiges, weil du ärgerst dich über den schlechten Schlag. Du möchtest das nicht mitnehmen. Und egal, ob du jetzt einmal im Monat auf den Platz gehst oder fünfmal die Woche, wenn dich das ärgert
Ja.
und wenn das jetzt mit dir was macht und wenn du das einfach, ja, wenn du das wirklich mitnimmst und das natürlich dann auch wieder dein Wohlbefinden am Ende der Runde beeinflusst, dann bist du genau bei mir richtig. Und dann gibt es da kein Unsinnig und kein brauche ich nicht, weil ich nur Amateur bin, sondern dann profitiere ich von dem wahrscheinlich im ersten Moment vielleicht sogar mehr wie jeder Profisportler, weil er da Schritte macht, die
Ja.
mal ganz neu sind und wo ich auf einmal mit einem ganz anderen Mindset am Platz stehe und auf einmal dann wieder ganz viel Spaß habe.
Ja, und ich glaube, genau aus diesem Grund ist das für den Hobbysportler auch so wahnsinnig wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil viele gehen auf den Golfplatz, um den Kopf frei zu kriegen von ihren Alltagssorgen, von ihren
Klar.
Berufssorgen, was auch immer, ne? Viele steigen aufs Motorrad, um den Kopf frei zu kriegen und
Genau,
so weiter.
genau.
Und wenn dann diese Frustspirale dann da noch ausgelöst wird durch
Ja.
irgendwas, ist das
Ja.
natürlich doppelt schlimm irgendwo. Und
Ja.
gerade so das Thema Emotionen verarbeiten, du hattest es vorhin auch kurz angesprochen. Ich nenne es immer ganz gerne Basic Human Life Skills. Also im Sinne von, wir haben alle Emotionen und wir haben alle nicht so richtig gelernt, was wir damit anfangen sollen, wenn wir frustriert sind oder traurig sind oder wütend sind oder ne, also diese schweren Emotionen haben. Und deswegen ist auch gerade in meinem Online-Programm ganz stark am Anfang der Fokus darauf, wie hängen Gedanken und Emotionen miteinander zusammen und wie schaffe ich es tatsächlich, diese Emotionen loszuwerden, im Sinne von, ne, mal aus dem Kopf rauskommen, wieder in den Körper kommen, spüren, wo in meinem Körper ist diese Emotion und dann die tatsächlich auch einfach verarbeiten, sprich mit der Aufmerksamkeit so lange da bleiben, bis die Emotion sich irgendwie verändert, bis ich den Widerstand aufgelöst habe gegen diese Emotion, bis die irgendwie wandert durch meinen Körper und sich auflöst und so weiter. Und das ist für viele so ein ganz seltsames Konzept und ich bin immer so glücklich, wenn jemand sich darauf einlässt, dieses, ne, das so eine Energie, die durch deinen Körper fließt. Das ist ja auch nicht für jeden was, ne, was auch okay ist. Klar. Aber ich bin immer sehr glücklich, wenn sich jemand darauf einlässt, das mal auszuprobieren, weil ich immer an meinen Klienten sehe, wie unfassbar denen das hilft, ne? Weil gerade auch so dieses Thema Emotionen, wir stapeln die ohne Ende. Ne? Wir stapeln und stapeln und stapeln unsere Emotionen und verkapseln die irgendwie in unserem Körper. Und dann haben wir oft eben so Ventilreaktionen. So, wir explodieren dann, weil wir das auf einmal nicht mehr alles zusammenhalten können, diese gestapelten Emotionen. Ja. Und das kann natürlich auch im Rahmen unseres Sports irgendwo passieren. Ne?
Gerade da passiert es dann eben oft, weil das doch ein Ventil ist, dass man dann, also wo einfach die Gelegenheit oft da ist, gell? Und umso mehr ärgere ich mich dann natürlich, wenn ich jetzt genau mir meinen Sport noch irgendwie sabotiere mit Emotionen, die vielleicht schon die letzten Tage zurückliegen, aber irgendwo da kommt dann heraus und dann explodiert der Vulkan, wo sie dann einmal alle Emotionen irgendwo reingestapelt haben. Ja,
also ja, das ist ganz klar. Ganz genau. Und ich glaube, viele verstehen dann den Zusammenhang auch nicht. Ne? Das sehen wir ja in Beziehungen auch relativ häufig. Der Partner reagiert total über und der andere versteht gar nicht, wieso. Na, weil es halt nichts mit dieser Situation gerade zu tun hatte, sondern vielleicht was sich seit Tagen, Wochen, Monaten ansammelt oder was auch immer. Ne? Und derjenige, der dann überreagiert hat, versteht manchmal selbst den Zusammenhang gar nicht. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch immer wieder mache mit meinen Klienten.
Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, auch zu verstehen, wie sich eine Emotion auswirkt. Also das ist, Emotion ist immer so ein schön übergeordnetes Wort, aber dass eine Emotion sich quasi spiegelt eben, wie du gesagt hast, auf der körperlichen Ebene, dass sie Emotion zeigt auf der gedanklichen Ebene, auch auf meiner Verhaltensebene, genauso dann wie auch bei der Gefühlsebene. Also sagt das ja auch so, Emotion und Gefühl ist ja da nicht gleichzusetzen, weil Emotion einfach so ein bisschen der Begriff darüber ist, aber alles, was sich da tut, und ich sage, die Verhaltensebene, die Gedanken Ebene, die begreife ich oft ja auch vielleicht schneller, dass ich sage, okay, Emotionen, Wut und dann kommt Gedanke, am liebsten würde jetzt was zerstören und Verhalten ist, ich werde hektisch, ich werde unruhig, aber was das dann halt wirklich einfach körperlich macht, was das wirklich gefühlstechnisch macht, was das dann, also wie fühlt sich das dann für mich an, wie fühlt sich Emotion Wut an, wo spüre ich das, wie kommt das zu tragen und wie wirkt es dann wieder auf mein ganzes Verhalten? Und ich sage, das ist ja für mich oft ersichtlich, das ist dann vielleicht für den anderen sogar ersichtlich. Also Emotionen gehen ja dann oft nach außen. Gell? Wenn jemand angefressen ist, sehe ich das vielleicht auch schon 100 Meter gegen den Wind. Und das einmal zu verstehen, wo das herkommt und auf welchen Ebenen sich Emotionen, also eine Emotion auch zeigen kann, das ist einmal die Grundvoraussetzung, damit ich auch damit arbeiten kann. Gell? Also wenn ich jetzt den Schläger am Golfplatz durch die Luft schmeiße oder von mir aus im Paddock, wenn ich vom Motorrad runtersteige, die nächste Wand zerdreht, dann muss ich natürlich einmal auch zuerst mal lernen und tatsächlich ein bisschen analysieren, warum ist das so, wo kommt es her, auf was für Ebenen, und ich sage auch, was für Ebenen ist bei mir dann vorherrschend, wo kann ich dann als erstes das ansetzen, um damit zu arbeiten. Also das ist auch, ist tatsächlich was, was man auch nicht vergessen darf, also das ist ein großer Punkt auch bei mir in der Arbeit mit Klienten, in der Praxis und Klientinnen, die ich länger betreue, dass es wirklich auch einmal eine gute, tatsächlich eine Analyse, also ich nenne es jetzt sportpsychologische Diagnostik irgendwo braucht, also einfach weiß, wo stehe ich gerade als Sportler, Sportlerin, in was für Bereichen läuft es gut, wo weniger, und da einfach wirklich mein Tun als Sportler, Sportlerin einmal analysiere, ganz genau, damit wir dann einfach auch einen guten und einen langfristigen Plan haben, wie wir dann einfach gemeinsam in die Zukunft gehen. Also das ist auch wirklich da ganz, ganz wichtig, schon mal dahinter liegende Dinge zu schauen, wo kommt was her, und diese Analyse da mal vorzustellen, bevor ich jetzt zu vorschnell vielleicht irgendwie mit was zu arbeiten beginnen möchte, sondern dass wir wirklich da auch einmal die Zeit nehmen für Reflexion, für Analyse und dann eigentlich erst mit wirklich einem guten Fundament auch starten, dass wir wissen, worum wir jetzt gehen. Ja,
also dieses ganze Thema Emotionen ist auf jeden Fall unfassbar spannend und deswegen, wie gesagt, ich nenne es immer ganz gern so halb scherzhaft Basic Human Life Skills, weil das ja eigentlich mit dem Sport überhaupt nichts zu tun hat, sondern noch mal viel, viel tiefer geht. Und ich finde es dann auch immer super schön, wenn meine Klienten sagen, ey, ah, das kann ich ja im Beruf auch anwenden, ne? Wenn die dann da selber sozusagen drauf kommen, dass die sagen, oh, auch in anderen Bereichen hilft mir das ja auch, ne? Dass wir dann ganz nebenbei nicht nur den Sport in den Griff kriegen, sondern andere Bereiche auch in den Griff kriegen. Das ist natürlich umso schöner, ne?
Voll. Kann ich eins zu eins bestätigen. Also ganz, ganz viel, was da an Arbeit passiert in unserem Bereich, ist auf den Alltag übertragbar, auf das Berufsleben. Und das ist, also da sind wir jetzt nicht nur bei Emotionen, ich sag, wie vorher schon erwähnt habe, also die Säule oder das Thema Sportpsychologie ist ja riesig. Und ob das jetzt wie gehe ich mit meinem Team, gerade bei Teamsportarten um, wie schaut gute, konstruktive Kommunikation aus, wie setzen wir uns gute gemeinsame Ziele, wie setzt sich jeder gute einzelne Ziele für eben den Wettkampf, was auch immer. Also die Themen kann ich fast eins zu eins nehmen und in irgendeine Firma packen und sagen, das lässt sich dort auch ganz, ganz gut anwenden. Gell? Also das sind Themen, da überschneiden sich ganz viele Bereiche und ganz viel, was ich ins Berufliche und auch ins Privatleben mitnehmen kann. Ja.
Ja, das ist das Schöne daran. Und wenn wir jetzt mal an Einzelsportarten denken, damit wir das mit dem Motorradrennsport, sage ich mal, besser, also ganz gut vergleichen können, obwohl Motorradfahren ja selbstverständlich auch kein Einzelsport ist in dem Sinne, dass wir ja immer irgendwo ein Team neben der Rennstrecke um uns herum haben. Aber wenn wir jetzt so, sage ich mal, zum Beispiel den Motorradfahrer und den Golfer vergleichen, ne, ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber was hat denn ein Golfer zum Beispiel oder auch gerne ein Rennradfahrer, such dir da gerne ein Beispiel aus, was hat dieser Sportler für ganz spezifische Herausforderungen, was seinen eigenen Sport angeht?
Ja, also wie du sagst, es ist oft Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich glaube, genau das macht es sehr spannend, dass jede Sportart da eigene Herausforderungen bringt. Also im Motorradsport, im Motorsport generell, ich war mit Motocross-Fahrern in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet. Also da ging es soll man sagen, da war schon sehr viel Thema, einfach die Konzentration auf der Strecke zu haben. Da war viel Thema gute, schnelle Reaktion. Also da sind wir natürlich ganz viel auch beim Vorstellungstraining, ganz viel bei Glaubenssätzen, ganz viel mit, wie gehe ich sehr angstfrei in Rennen um. Und da geht es aber doch auch sehr viel um diese Handlungsschnelligkeit, um einen Plan zu haben, meine nächsten Handlungen zu setzen, weil natürlich im Motorradsport, also ich habe ja, sage ich, nach der nächsten Kurve, nach der nächsten Gerade gleich wieder meine Aufgabe da. Das geht ja doch dann innerhalb weniger Sekunden vermutlich, so im Durchschnitt. Im Vergleich jetzt, wie du gesagt hast, ein Golfsportler, da habe ich halt einen Schlag und dann kennen halt einmal gut und gerne, bis die andere Gruppe alles geschlagen hat, kennen halt gut und gerne 3, 4, 5, 6 Minuten vergehen, wo ich absolut nichts tue. Das heißt, wenn ich da jetzt mal einen Fehler gemacht habe, am Motorrad kann ich das vielleicht in der nächsten Kurve gleich wieder ausbessern. Wenn ich einfach schnell wieder gedanklich da bin, wenn ich mich gut auf meine nächste Aufgabe konzentriere, wenn ich vielleicht der Vordermann, die Vorderfrau, der mich gerade überholt hat, kann ich mir vielleicht diesen Platz gleich wieder zurückschnappen. Oder die nächste Kurve dann vielleicht nur ein bisschen schneller fahren, um halt das Zehntel wieder reinzuholen, was ich vorher verloren habe. Da kann ich sehr schnell ja wieder reagieren und das wieder ein bisschen ausbügeln, was auch für den Kopf natürlich wichtig ist. Beim Golfsport oder in anderen so konzentrativen Sportarten, Billard, Snooker, habe ich auch gearbeitet, viel in den Bereichen, da habe ich dann einfach ganz viel Zeit, wo das in mir wirken darf, um das jetzt positiv zu formulieren. Also da habe ich ganz viel Zeit, wo ich dann vielleicht genau diesen furchtbaren Schlag, diesen furchtbaren Stoß, was auch immer es war, den ich dann wirklich minutenlang mitnehme. Und das ist eine besondere Herausforderung, die es da sicher gibt, dass ich dann diese Minuten gut nutzen kann und nicht jetzt über 5, 6 Minuten nur über den furchtbaren Fehler nachdenke und nachgrüble und mich ärgere, der gerade passiert ist. Also das sind sicher so ganz spezielle Herausforderungen, die da sicher sportartspezifisch sind. Also im Golf ist eine Handlungsschnelligkeit und eine Reaktionsschnelligkeit werde ich da jetzt nicht so unbedingt brauchen wie jetzt im Motorsport und wie jetzt im Motorrad. Das ist da sicher unterschiedlich. Aber natürlich gibt es ja ganz, ganz viele Überschneidungen. Also wie du vorher schon erwähnt hattest, das Thema Routinen ist mir immer was total Wichtiges, weil eine Routine mir ja sehr, sehr helfen kann, einfach mich in einen guten Zustand zu bringen vor dem Wettkampf, mir Routinen einfach Sicherheit geben in meinen Handlungsabläufen, eine Routine mir einfach helfen kann, auch meine Trainingsleistung in den Wettkampf zu bringen, dass ich einfach genau diese Abläufe immer, immer wieder tue. Und dort zum Beispiel ist absolut eine Parallele. Also wenn ich eine Routine habe als Motorradfahrer und Fahrerin, die Dinge, die ich einfach immer wieder durchgehe, immer wieder mache, bevor ich aufs Bike steige, bevor ich mir den Helm aufgib, und das bringt mir in einen guten Zustand, um heute einfach mehr Leistung zu bringen, dann ist das beim Motorrad genauso wie beim Golfsportler 1:1. Also die Schritte, die der macht, bevor er zum Wettkampf geht, so eine Wettkampfroutine, so eine Vorbereitungsroutine, das sage ich, ist dann sehr überlappend wieder und für alle Sportarten sicher gleichwertig und gut gleichwertig und qualitativ anzuwenden.
Wenn wir über das Thema Routine sprechen, dann erwähne ich immer ganz gerne ein Wort, das eigentlich ein Synonym ist, aber auch irgendwo ein bisschen für was anderes steht, nämlich das Wort Ritual. Ne? Routine in dem Sinne, ja, okay, ich mache immer das Gleiche, so, ne? Ist irgendwo ein Ablauf, aber ein Ritual kann ja nochmal was ganz anderes sein, was ganz Persönliches, was ganz Emotionales, was sehr Spezielles, was absolut nichts mit dem Ablauf an sich zu tun hat, was da nichts zu beiträgt, was ausschließlich was Mentales beiträgt, ne? Also im Sinne von dem Mechaniker beim Rausfahren nochmal so die Faust zu geben oder auf den Tank zu klopfen, über den Tank zu streicheln. Das machen viele Motorradfahrer nochmal so zu sagen, hey, Motorrad, ne, wir machen das jetzt zusammen und so weiter.
Ja. Ja.
Sich hinzuhocken, bevor man aufs Motorrad steigt und so weiter. Ich glaube, so kleine Rituale, erst den rechten, dann den linken Handschuh anziehen und so. Andersrum würde es sich falsch rum anfühlen, ne? Das wäre dann irgendwie komisch.
Ja, ja.
Ich glaube, Rituale sollten immer irgendwo eine gute Routine ergänzen und erweitern, oder? Was meinst du?
Ja, 1:1. Also ich wollte gerade sagen, also würd beides auch wirklich dann synchron auch entwickeln, wobei dann mir sicher ein Zusatz da jetzt noch ganz wichtig ist. Also Routine ist ja auch eine Routine bereitet so ein bisschen meine Leistung vor. Also so wie du gesagt hast, das sind Abläufe, die ich selber strukturiere, wo ja alles in meiner Routine irgendwo auch tatsächlich einen Sinn hat, um meine Leistung zum Wettkampf hin vorzubereiten. Also wenn ich mir jetzt aufwärme, wenn ich jetzt ein paar Atemübungen noch mache, vielleicht irgendwie kurz eine Kurzmeditation, um mich wirklich in einen guten Zustand zu bringen. Das ist ja eine Routine, die mich dann wirklich in einen Wettkampfzustand bringt. Ritual kann, wie du eh gesagt hast, was sehr Persönliches sein. Ein Ritual kann ja tatsächlich auch was in Richtung Aberglaube von mir das auch gehen. Also wenn jetzt immer eine spezielle Münze vielleicht irgendwo in meinem Suit habe, in irgendeiner kleinen Tasche und ich sage, okay, was, das ist halt ein bisschen Glücksbringer oder das hat mir die Oma geschenkt und das habe ich einfach gerne bei mir, dann hat das jetzt direkt natürlich keinen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit und ist von dem her wird es jetzt nicht beeinflussen, aber natürlich macht es emotional was und macht mental was. Der Zusatz, der mir immer ganz wichtig ist und auf den möchte ich da schon auch gut aufpassen, es darf dann natürlich nicht in die andere Richtung kippen. Also das Beispiel, das du jetzt mit den Handschuhen gebracht hast, finde ich passt da ganz gut. Ich ziehe mir zuerst den rechten an den linken an. Wenn das einmal irgendwo so sein sollte, dass ich im Stress bin, dass ich, keine Ahnung, dass das Wetter sich ändert, dass wir jetzt nur irgendwas in der Box erledigen müssen und ich ziehe mir jetzt zufälligerweise den linken vom rechten an, dann darf natürlich das mich nicht so aus der Bahn werfen, dass ich dann sage, na super, jetzt kann das Rennen eigentlich gar nichts werden, weil ich habe jetzt das falsch gemacht, ich habe zuerst den linken angezogen. Oder ich habe jetzt, verdammt, ich hab vergessen, den Fistpump mit dem Mechaniker zu machen, naja, dann kann es heute ja gar nicht gut werden. Also das kann Ritual sehr, sehr gut helfen, wenn ich das eben, wie gesagt, ergänze mit einer guten Routine, wenn mir das ein gutes Gefühl geben kann, aber natürlich darf ich es auch nicht übertreiben, dass ich dann so Ritual, also dass ich meine Leistung dann von so eigentlich ja Glaubensritualen oder irgendwie halt von diesen Ritualen abhängig mache, das soll es dann natürlich nicht sein. Von dem her eine gute Ergänzung, was beides synchron gut funktionieren kann. Aber natürlich darf ich das nicht in die andere Richtung kippen lassen und dann schon auch immer noch sagen können, okay, der Handschuh ist jetzt falsch angezogen, ich weiß trotzdem, dass ich heute meine Leistung bringen kann, weil ich einfach alles vorbereitet habe, was es braucht hat, um heute, ja, gut auf der Strecke zu sein.
Ja, absolut. Und es ist super interessant, dass du das nämlich genau nochmal sagst, weil Rituale können nicht nur helfen, Rituale können eben auch, wenn wir sie nicht ausführen können, ne? Ich habe heute meine Glückssocken nicht an oder was auch immer, ne?
Ja.
Das kann einen eben auch mental wahnsinnig runterziehen irgendwo. Und das zeigt uns ja irgendwo, wie machtvoll solche Rituale sind und wie machtvoll auch das Mental-Emotionale ist für unsere tatsächliche Leistungsfähigkeit am Ende des Tages. Ne, weil das uns ja dann irgendwo sagt, scheiße, ich habe den Fistbump vergessen, ich habe meine Glücksocken nicht an, ich habe die Kette nicht um. Ja. Das zieht uns mental dann so runter, dass es tatsächlich unsere Leistung beeinflussen kann, obwohl es mit unserer Leistung nichts
überhaupt
zu tun hat. Und wenn das
nicht
wirklich beweist, wie wichtig Mentaltraining ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, absolut, ja. Bin hundertprozentig bei dir, ja. Das ist total wichtig. Also da wirklich, und da sind wir wieder bei dem und auch beim ganz wichtigen Thema, was auf der Rennstrecke genauso wie in jeder Sportart entscheidend ist, dieses Selbstvertrauen, das man ja immer wieder auch so durchgekauert hört, dass das so essentiell ist. Natürlich, aber auch das ist ja so ein Riesenbegriff, wo ganz viel dazugehört. Und das ist eben genau der Punkt, den wir daran versuchen hervorzuheben. Selbstvertrauen bedeutet, ich kann meine Leistung zum definierten Zeitpunkt X kann ich dann einfach gut abrufen. Und von dem bin ich überzeugt, dass ich in dem Moment das einfach schaffe. Da vertraue ich mir und meinem Selbst und meinen Fähigkeiten, unabhängig, was rundherum passiert. Und das, wie du sagst, macht genauso deutlich, warum wir einfach mental an uns arbeiten müssen, egal in was für einem Leistungslevel. Weil wenn das jetzt die Rennstrecke ist, die in prinzipiell vielleicht nicht mag, weil ich heute wieder gegen wen fahren muss, den ich absolut unsympathisch finde und der mir vielleicht schon mal irgendwie fast ins Kiesbett befördert hat. Das sind Dinge, die habe ich immer noch mit, die beeinflussen heute prinzipiell gar nichts. Also die brauchen nichts beeinflussen, die sagen nichts darüber aus, was ich heute für Leistung bringe. Wenn ich mich natürlich mit dem gut befasse und wenn ich weiß, wie kann ich das so weit dann für mich auch gut sein lassen, dass ich meine 100% und da sind wir halt bei dem wirklich wieder bei meiner Tätigkeit und das ist dann die Rennstrecke, dass ich meine 100% einfach da habe und nicht die 5% da hinten beim letzten Erlebnis mit Fahrer X, nicht die 5% bei einer, eigentlich mag ich die Strecke nicht bei 5% mit, naja, das ist heute eigentlich nicht mehr Wetter auf der Rennstrecke und dann vorher auf einmal nur mehr mit 85% und nicht mehr mit 100 und das macht es so wichtig in jeder Leistungsklasse, sich einfach mit dem Kopf zu beschäftigen, was sie da tut und was ich aber umgekehrt dann eben, was ich da einfach Positives bewirken kann, gell? Wenn ich mir mit dem auch auseinandersetze und das eine Säule in meiner Gesamtheit als Sportler einfach sehe.
Definitiv, ne? Da kommt wieder der Begriff selbsterfüllende Prophezeiung mit ins Spiel. Ne? Wenn wir der Meinung sind, oh, der Idiot, der wird mich eh wieder abschießen, dann ist die Chance, dass das passiert, vielleicht sogar wieder größer. Ne? Oder wenn
vollkommen
wir auf eine Rennstrecke fahren. Ich kenne das von mir von früher noch, ne? Gibt eine Rennstrecke in Tschechien, Most. Das Autodrom Most, glaube ich, heißt es. Oh Gott.
Ja.
Ich konnte diese Rennstrecke noch nie wirklich leiden. Ne? Und in keinem Rennen, das ich damals gefahren bin, war ich tatsächlich Letzter, außer in Most.
Ne?
Und selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir dann sagen, boah, da bin ich schlecht, da werde ich wieder Letzter, naja, dann wird man da halt auch Letzter.
Mist. Genau, das ist ja auch so spannend. Wir streben ja nach dieser Bestätigung. Also das ist ja auch, gibt es ja zig Studien dazu, was ja auch bei also meinem eigenen Verhalten, was ich mache, wenn ich jetzt, wenn ich falsche Nachrichten höre und schon weiß, dass das eigentlich nicht stimmt und trotzdem aber irgendwie überzeugt bin und also irgendwie der Körper und der Geist strebt dann immer so nach dieser Selbstbestätigung. Und wenn ich heute sage, das wird ein schlechter Tag, dann wird mein Körper, mein Hirn wahrscheinlich auch alles daran setzen, dass es halt ein schlechter Tag wird. Und dann bestätige ich mich aber zumindest und hatte halt recht in meiner Annahme. Aber das sind wieder auch Gedankenmuster, die es dann einfach zu brechen gilt.
Ja, dass man einfach den Fokus shiftet und mal sagt, okay, selbst wenn der Tag bisher nicht gut läuft, was lief denn gut? Ne? Welche Beweise kann ich dafür sammeln, dass ich etwas kann? Welche Beweise kann ich dafür sammeln, dass es ein guter Tag ist? Kann ich meine Schwäche als Potenzial betrachten und so weiter? Ne? So dieser Perspektivwechsel. Einfach mal auf die Sonnenseite zu gucken, das kann alleine schon sehr helfen. Auf der anderen Seite muss man dafür natürlich auch irgendwo eine Art Selbstreflexion mitbringen, dass man sagt, ich habe wieder auf die dunkle Seite geschaut. Ja. Ich habe wieder die negativen Gedanken gehabt. Ne? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der allererste Schritt, den, glaube ich, vor allem natürlich auch die Hobbysportler brauchen, machen müssen, in Anführungsstrichen, um da weiterzukommen, dass sie sagen, was denke ich denn eigentlich gerade? Was fühle ich denn eigentlich gerade?
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, dieser allererste Schritt, der so wichtig ist, der so simpel klingt, aber für viele dann doch relativ schwierig ist.
Ja. Ja, und der hat einfach alleine auch wirklich oft schwer ist, weil ich natürlich auch nicht objektiv bin. Also das ist ja, also no, jeder von uns hat seine subjektive Wahrnehmung, alleinig Selbst- und Fremdwahrnehmung geht ja bei ganz vielen Sportler, Sportlerinnen schon mal ganz weit auseinander. Und wie du sagst, also oft braucht es halt einfach, und das ist halt genau das Ziel, auch natürlich unser aller Arbeit in dem Bereich, diese gemeinsame Anleitung und einfach gemeinsam hinzuschauen, dass ich einfach genauer hinschauen kann mit einer dann ja objektiven Person, mit eben, okay, was mache ich tatsächlich gut? Wann drifte ich wieder auf die dunkle Seite? Wie hole ich mich wieder auf die positive Seite? Und da braucht es oft einfach wirklich so ein bisschen die Anleitung dafür, und das objektive Außenbild, weil alleine schaffe ich das nicht. Und ich finde es immer so total sinnbildlich, und das ist total spannend, weil man genau da beim Amateursport auch oft sind, dass das oft so eine meiner Fragen ist, dass ich sage, okay, ich hätte jetzt von dir gerne, weiß ich nicht, 10 Stärken, die du in deinem Sport machst, und dann hätte ich gerne 10 Schwächen. Und dann schauen wir mal, wie das ist, wie viel kommen, wie sie die ausgleichen, was man mit denen machen können. Und die Tabelle mit 10 Schwächen in meiner Sportart, die ist innerhalb von 2 Minuten voll, und da könnte man nur was dazu schreiben. Die Tabelle mit 10 Stärken, das ist eine wahnsinnig schwierige Arbeit, und da kommt einmal eine, vielleicht eine zweite, vielleicht eine dritte, naja, dann wird schon schwer, dann vergehen die Minuten und es kommt einfach nichts. Also weil da auch der subjektive Fokus dann oft so negativ eingestellt ist, wenn ich eben natürlich gerade schon mit einer Problemstellung jetzt zum Beispiel einfach ankomme, dann ist mein Gedankenspiel so sehr auf der dunklen Seite, dass ich das andere gar nicht mehr sehe. Und wenn wir das dann gemeinsam erarbeiten, dann kommen wir eh locker auf 10 Stärken und auch noch viel mehr. Aber ich selbst in meiner subjektiven Wahrnehmung bin daran so verfahren, dass ich den Zugang komplett verloren habe, und dann dominiert nur mehr das Negative, und dann, wie du sagst, kommt alles zum Tragen, was eigentlich nicht sein soll und was weder auf der Rennstrecke, dann sei es ja nur
Ja.
in welcher Sportart auch immer. Gell? Und da braucht es oft einfach mal die Anleitung,
Ja.
da gut hinzuschauen, von außen hinzuschauen, ein objektiveres Auge drauf zu haben, und dann ist oft der erste große Schritt eh schon mal getan, gell?
Ja, absolut. Gerade beim Thema Stärken und Schwächen, ne? Wenn man Schwierigkeiten hat, seine Stärken aufzuzählen, dann weiß man allein schon, dass man eine ganze Menge Arbeit irgendwo vor sich hat und auch eine Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen, weil es kann ja auch sein, dass man sich denkt, naja, das kann ich gut, aber das ist ja eigentlich keine Stärke, das kann ja jeder so, ne? Also die
Zum Beispiel, ja,
Einstellung zu
genau.
dieser Stärke, die man hat,
Ja.
zum Beispiel, oder auch zu sagen, naja, ich kann ja jetzt nicht von mir behaupten, dass ich empathisch bin, dann denken die anderen ja irgendwie, weiß nicht, ich bin völlig delusional oder ich klopfe mir selber
Ja.
auf die Schulter, ich bin
Ja.
irgendwie arrogant oder so, ne?
Ja.
Dass man dann die Angst vor der Kritik von anderen hat, das ist ja auch gut möglich,
Hm.
dass man sich fast schon schämt, eine Stärke aufzuzählen, weil man Sorge hat, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich selber positiv betrachtet,
Ja,
ne? Ich glaube, gerade auch bei Hobbysportlern, vielleicht auch bei Leistungssportlern, also da will ich keinen Unterschied machen in dem Moment, aber manchmal drängt uns die Gesellschaft ja an sich so ein bisschen dahin, uns selbst eher negativ zu beschreiben, damit man sich bloß nicht über die anderen stellt oder dass die anderen bloß nicht das Gefühl haben, dass wir uns über sie stellen, ne? Und ich glaube, gerade wenn man einen Sport macht, einen kompetitiven Sport, wo es um Leistung geht, wo es um jemanden überholen geht, muss man da auch irgendwo hinkommen, dass man sagt, ey, es ist okay, wenn ich sage, ich bin daran gut, ne? Es ist okay, wenn ich dich überhole oder besser bin als du, weil das ist genau das, weshalb ich hier bin, ne? Ich habe einmal ein Interview mit Casey Stoner gesehen. Ich weiß nicht, wie tief du jetzt im Motorradrennsport, aber ist ja auch ein Begriff, der Name.
Wohl, natürlich. Also verfolge
Genau.
MotoGP seit, wie alt war er da?
Ja.
6, 7, 8, also seit 1998, 99, glaube ich, bin ich
Okay.
regelmäßig im MotoGP verfolgen, ja.
Dann kennst du dich sogar viel besser aus als ich. Aber Casey Stoner hat mal in einem Interview gesagt, er hat sich fast geschämt, dass er jemanden überholt hat oder wenn er wirklich jemanden nicht absolut sauber überholt hat, ja. Also einen MotoGP-Fahrer auf dem Niveau, mit dem Status, mit den Erfolgen, ne, dass selbst der sagt, boah, das war jetzt, oh, habe ich den jetzt, ne, hatte ich jetzt das Recht, den zu überholen und so, fand ich wahnsinnig spannend, weil das ist sein Job, den zu überholen, ne? Und trotzdem hat er da irgendwo einen Widerstand, den er spürt, irgendwo ein schlechtes Gewissen, eine Scham und so weiter. Und das sind so Gefühle, die uns auch von dieser Leistung einfach abhalten können. Und da denke ich, gibt es keinen Unterschied zwischen einer normalen Privatperson, die keinen Sport macht, im
Absolut nicht,
Berufsleben,
ne?
im Leistungssport, im Hobbysport. Ja.
Na, bin ich ganz bei dir. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir genau da hinschauen und auch das gut, tatsächlich gut besprechen, gut auseinanderhalten, dass nur wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe die Stärken und ich bin gut in dem, dann ist das nicht gleichzusetzen mit Arroganz oder jetzt mit irgendwie einer Überheblichkeit, sondern das ist halt dann wirklich einfach, das ist einfach das Finden meiner Fähigkeiten, meines Selbstvertrauens, meines Selbstwertes. Also das ist das, was aber, wie du sagst, was sicher auch gesellschaftlich geprägt ist, von dem gehe ich ganz fest aus und das, wie gesagt, nicht nur im Sport, sondern in anderen Bereichen natürlich, weil das dann oft gleich als das, also gleichgesetzt wird. Wenn jetzt nur sage, ich betone das vielleicht, dass ich gut bin und das gibt mir ein gutes Gefühl, es wird gleichgesetzt, denn du bist arrogant und du bist überheblich und glaubst, du bist was Besseres und noch dazu, das ist ja auch das Wichtige daran, ich mache ja keine anderen Personen damit schlecht. Also nur weil ich jetzt sage, ich bin vielleicht jetzt im Moment in meiner, von mir aus in meiner Gruppe der Sportler, Sportlerinnen, in meiner U, beim Fußballverein oder wo auch immer, in meiner Nachwuchsgruppe, habe ich halt einfach die und die Stärken, die zeichnen mich besonders aus. Damit sage ich ja nicht, dass die anderen schlecht sind oder damit will ich ja keinen anderen jetzt irgendwie absichtlich runterspielen, sondern ich schaue einfach und betone das, was ich gut mache, damit ich einfach meine Leistung bringe, damit ich mich weiterentwickle und in dem Fall dann sogar was Gutes wiederum fürs Team machen kann. Aber das ist ein ganz wichtiger, aber tatsächlich, wie du sagst, für jeden Leistungsbereich schwerer Schritt, das auseinander zu halten. Du darfst stolz auf deine Leistung und auf deine Stärken und Fähigkeiten sein. Und das ist jetzt aber nicht gleichbedeutend mit, du bist jetzt arrogant und machst alle anderen schlecht und willst jetzt besser dastehen. Also das ist ganz wichtig, dass man das gut auseinanderdröselt und dass man aber genau an dem Punkt gut arbeitet, weil es ganz wichtig ist, einfach zu wissen, was zeichnet mich aus, was macht mich als Sportler, Sportlerin, aber auch als Mensch einfach wirklich besonders. Was mache ich gut, was kann ich gut, worin bin ich besonders, was hebt mich vielleicht ein bisschen von anderen ab? Und das ist keine leichte Aufgabe für egal welchen Leistungsbereich, wo wir uns bewegen. Ja. Aber ganz essentiell. Ja. Und das ist ja, sich selbst einfach tatsächlich da was Gutes zu tun, sich selbst zu loben, ist absolut keine Arroganz und keine Überheblichkeit. Das ist ganz wichtig. Ja.
Genau, deswegen hatte ich vorhin nach dem Thema Bewertung gefragt, weil wenn wir unsere Stärke negativ bewerten auf einer anderen Ebene, die damit irgendwo, ne, es ist, wir bewegen uns ja nicht in einem Vakuum, es ist alles irgendwo miteinander verbunden, es ist alles viel komplexer, als einfach nur zu sagen, ich bin besonders ehrgeizig oder was auch immer, sondern da hängt ja so viel mit dran. Deswegen wollte ich so vorhin auf das Thema Bewertung drauf hinaus, weil wie wir die Sachen bewerten, ist manchmal viel tiefgreifender als die Sache selbst. Und das versuche ich auch immer meinen Klienten immer so ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise da auch viel Fragen zu stellen in die Richtung, nicht nur im Sinne von, wie siehst du das, sondern auch, wie bewertest du das? Ne? Ja, ganz wichtig. Und eine letzte Frage hätte ich zum Schluss noch.
Natürlich,
Wir haben
natürlich.
jetzt super viel Spannendes besprochen und ich glaube, wir könnten easy noch eine Stunde weiter quatschen, definitiv.
Locker leicht, ja, locker leicht.
Da merkt man auch, dass wir beide auch einfach brennen für das Thema und
Ja,
für unseren
ja.
Job. Und ich denke mir immer so, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es wirklich, dass die Menschen verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Ne? Und dass das so normal wird, dass wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden müssen. Weißt du, wie ich meine? Dass das so normal und etabliert ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr sagen müssen, ja, der macht Mentaltraining, der macht kein Mentaltraining oder wie auch immer, ne? Sondern dass das schon etwas so völlig Natürliches ist, wie es auch eigentlich das ist. Ne? Das ist eine sehr natürliche Geschichte in dem Sinne. Und da fällt mir immer wieder etwas ein, was ich auch in einer anderen Podcast-Episode schon erwähnt habe, so dieses Thema. Ich war irgendwann Anfang letzten Jahres, als ich damit auch gestartet bin mit dem Thema, war ich an der Rennstrecke. Da kam jemand auf mich zu und meinte, hey, ich habe gehört, du arbeitest mit dem und dem Rennfahrer zusammen. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass der das braucht. Ne? Und da habe ich zu dem gesagt, na ja, der braucht das nicht, um überhaupt Motorrad zu fahren. Hat er die letzten Jahre auch richtig gut gemacht. Aber der ist halt so schlau, dass er das Potenzial darin erkennt. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, wie die Leute an die Sache herangehen, das Potenzial darin zu sehen. Gibt es bei dir etwas, wo du sagst, das wünschst du dir, was die Leute verstehen sollten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, übergeordneter Wunsch ist wohl ähnlich wie bei dir. Also ich würde einfach das Eck, in dem diese Betreuung der Sportpsychologie oder des Mentaltrainings steht, ich würde das gerne vom noch immer ein bisschen im Negativen stehend oder so ein bisschen defizitorientiert stehend, ich würde es genau wirklich in die umgekehrte Richtung einfach gerne geben und das wirklich auch genauso normal, wie wir damit umgehen, genauso würde man das wirklich wünschen, dass ich genauso, wie ich sage, ja, für den Profisport brauche ich jetzt die besten Schuhe, ich muss körperlich fit sein, dass das einfach wirklich einfach dazugehört, dass ich sage, ja, und da trainiere ich auch meinen Kopf. Und das wirklich von Stunde 1 an, wenn ich eine Stunde laufen gehe, um meine Ausdauer zu verbessern, dann kann ich mir dann auch eine Stunde meinem mentalen Wohl widmen und einfach schauen, dass ich da gut und fit bin. Und dass das wirklich so, wie du sagst, dass das total positiv eigentlich dann sein sollte und wirklich von Anfang an, also das wär sicher der Wunsch von Anfang an eines jeden Sportlers, diese Säule einfach dazukehren sollte. Das wäre sicher ein großer Wunsch, ja. Und wie du sagst, das ist keine Frage, dass naja, der hätte nie gedacht, dass der das auch braucht, sondern genau in diese Richtung. Na, der macht es einfach, weil er wirklich sieht, was da möglich ist und wie viel dann einfach diese letzten Prozent des Wettkampfes nur entscheidend beeinflusst werden können, wenn ich einfach mit meinem Kopf klar und gut dabei bin und da einfach gut umgehen kann.
Also Mentaltraining, Sportpsychologie ist kein Nice to have, ist nicht die Kirsche auf dem Eisbecher, sondern
Genau.
ist ein absolutes Must-have aus unserer Sicht, oder?
Das ist ein Teil des Eisbechers, genau. Also definitiv, dass da kein Eis runterplumpst und auseinanderfällt, sondern definitiv der Eisbecher besteht aus ganz vielem für den Sport und unter anderem auch der sportpsychologischen und mentalen Betreuung. Ja. Wirklich, ja. Na, bin ich ganz bei dir,
Ganz genau, ganz genau. Sehr schönes
ja.
Schlusswort. Okay,
Voll.
super. Dann, wow, es war wirklich wahnsinnig interessant. Ich danke dir für diesen Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War, denke ich, auch wahnsinnig interessant, das auch noch mal in andere Sportarten ne, da mal so reinzuhören, was die so erleben und wie es da so alles sinnvoll ist und so weiter. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Austausch.
Steffi, ich sage vielen Dank für die Einladung. Es freut mich immer, in dem Rahmen und in jedem Rahmen einfach über unser Thema zu reden und dafür tatsächlich auch wirklich zu werben und das in ein positives Licht immer mehr und mehr zu rücken. Und da ist genau sowas, wie wir jetzt gemacht haben, ein ganz, ganz toller Schritt und wünsche mir, dass wir das gut und positiv nach außen tragen können. Vielen Dank, hat großen Spaß
Ja,
gemacht.
denke
Dankeschön.
ich auch. Also, mach's erstmal gut, Thomas.
Danke, danke, du auch, Steffi. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode der Racer Couch gefallen hat und du weißt ja, in diesem Podcast geht es um alle Sorgen rund ums Motorradfahren, die bisher total tabu waren. Wir wollen über alles reden, wir wollen über Leistungsdruck reden, wir wollen über Ängste und Sorgen reden. Wir wollen aber auch über alles Schöne, was das Motorradfahren angeht, reden. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn du auch etwas sagen möchtest, über etwas reden möchtest, dann kannst du das tun. Dieser Podcast ist offen für alle, die dabei sein möchten, ob Racer, ob Straßenfahrer, ob Hobby-Rennstreckenfahrer, ob was auch immer, es ist völlig egal, es geht nur ums Motorradfahren an sich. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir bei Instagram @steffi42 und ja, sag mir, warum du in einer Podcast-Folge dabei sein möchtest und über welches Thema du gerne sprechen möchtest. Ich freue mich auf dich.